dann sag ich mal herzlich willkommen zu Haut mal laut, Episode 3.
Hallo Dietmar.
Hallo Ruben. Schön, dass wir uns wieder treffen.
Ja, hier bei dir im Studio K.
Ja, mal zur Abwechslung. Mhm. Das ist, die ersten zwei Episoden waren ja bei euch, bei Herve.
Das stimmt.
Und ja, dankenderweise hast du dich jetzt mal an den Weg gemacht, hier in meinen Keller.
Ja, es ist eine Reise wert, immer.
Du kennst es ja schon von der Episode von Nicht ganz ungefährlich.
Genau, ja.
Deswegen war der Schock jetzt nicht so ganz groß, als du hier reingekommen bist.
Nee, Schock sowieso nicht. Das hat sehr viel Charme.
Ja, danke dafür, du.
Sehr gerne.
Bevor wir uns jetzt hier ausgiebig in Lobhudeleien verlieren, lass uns gleich auf den Punkt bringen. Was ist unser Thema heute?
Ja, unser Thema heute ist noch ganz sauber, Hygienekonzepte unter der Lupe. Aber bevor wir in das Thema starten, wollte ich ja nochmal mit dir so einen kleinen Rückblick machen.
Auf jeden Fall.
Auf die letzten beiden Folgen. Zur Folge 1 zum Thema Sonnenschutz. Hat das bei dir Nachwirkungen gehabt? Ach nee, Urlaub hattest du in dem Sinne jetzt in der Sonne noch nicht, ne? Das steht jetzt ja kurz bevor.
Wenn die ausgestrahlt wird, hatte ich schon Urlaub, ja.
Ach, das stimmt natürlich, ja. Du hast recht, ja. Und dann wird es dir eine...
Ja, natürlich hat das Auswirkungen. Das ist, du kannst ja doch so ein Thema über Hautkrankheiten, Hautkrebs, Hautschutz, kannst du dir doch nicht im Hochsommer anhören und dann nicht drüber nachdenken, was das für dich selber heißt.
Ja.
Und wie du dich selber schützt.
Bei mir tatsächlich auch Kinder in den Badesee und es wird eingecremt und vor allem eingesprüht, ne? Mit irgendwie tatsächlich, muss ich sagen, einer ganz anderen Ernsthaftigkeit, als ich das vorher gemacht habe. Also ja, das ist auf jeden Fall bei mir einiges hängen geblieben. Und dass jetzt nicht einfach nur ein T-Shirt übergeworfen wird und dann damit ins Wasser, wenn kein Bock ist, irgendwie sich einzucremen oder so. Ne? Also das ist bei mir jetzt echt auch dadurch viel hängen geblieben, muss ich sagen.
An Eincremen geht wirklich nichts vorbei.
Nee, genau. Und sprüht euch ein, cremt euch ein.
Ja, absolut. Und lass noch sagen, es gab Leute, die meinen, die Folge hätte nicht Haut mal laut, sondern Haut mal lang heißen müssen. Ja, Leute, was sollen wir dazu sagen? Ich sag mal fies, wir hätten auch noch länger erzählen können.
Ja.
Also das sind einfach Themen, wenn wir die halbwegs mal von allen Seiten ein bisschen beleuchten wollen, dann ist die Stunde weg.
Genau, ja.
Und ich meine, ich finde es auch, ne, hört's doch bitte dann in zwei Runden auf dem Weg zum Bäcker und wieder zurück.
Ja.
Ich glaube, das macht auch keinen Sinn, über so ein ernsthaftes Thema 20 Minuten zu reden.
Nee, und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen festgestellt für uns, wahrscheinlich wird das immer unser Problem sein bei der Aufnahme, dass die Themen so spannend oder die Gäste auch so spannend sind, dass wir das einfach nicht runter reduzieren können oder wollen auf eine halbe Stunde, weil du schöne Themen ansprichst oder man wirklich bei interessanten Hintergrundgeschichten ist oder so, warum ausbremsen? Ne? Ich meine, wenn ich als Podcast-Hörer über mich nachdenke, würde mich das eher ärgern, wenn ich denke, okay, schade, dass es so oberflächlich geblieben ist irgendwie, ne? Oder hätte ich mir noch weiter anhören können, weil mich das Thema wirklich interessiert. Und deswegen ist jetzt einfach wurscht. Dann sind wir halt Haut mal lang. So.
Ja, genau. Und mit den Gast nicht ausbremsen, da sind wir dann für mich auch gleich in Episode 2,
ja,
wo wir deinen Chef hatten, den wir eh nicht ausbremsen sollten.
Nein.
Und der
wäre auch schade gewesen.
Absolut wäre das schade gewesen. Der war so gut drauf und hat so spannend auch über diese Entstehungsgeschichte des Unternehmens und auch der Weg in die Zukunft gesprochen.
Ja.
Ja, allen Raum, den wir ihm gegeben haben, den sollte er haben, den brauchte er. Das war doch ganz wunderbar. Und wer das noch nicht gehört hat, also die Episode 2, ist wirklich witzig, lustig, pointiert. Also
die Geschichte der Herwe
ist also wirklich vom Chef persönlich auf eine sehr lockere Art präsentiert. Ja. Ich habe ihn ja da das erste Mal kennengelernt. Also im Podcast habe ich ihn kennengelernt und war sehr, sehr überrascht, wie cool er das Unternehmen sich selbst präsentiert hat.
Ja.
Also hört da rein.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Macht solange
Spaß.
Die Sonne scheint, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört auch in eins rein, in den Sonnenschutz. So,
ja.
Aber.
Vielleicht noch eine Sache. Ich hatte ein Feedback
das
bekommen.
Das ist auch immer so ein Signature-Skill von dir, ne?
eine Sache
noch. Noch eine Sache.
Ja, wie Columbo. Eine Frage hätte ich noch.
Eine Frage, ja, weil das war auch in dem, das war auch bei dem Gespräch mit Dominik Herrschlein.
Ich glaube, das habe ich, hab ich in jedem schon gehabt.
Ich habe das praktisch abmoderiert und du so, nee, warte mal, ich habe da noch eine Frage.
So, also, ja, Signature Move.
Okay. Ruben Columbo.
Okay, alles klar.
Ich habe da noch was. Erzähl. Ja.
Nee, was ich toll fand, das wollte ich nur einmal bei der Gelegenheit auch nochmal kurz erzählen. Ich hatte ein Feedback bekommen von einer Sicherheitsfachkraft, der halt gesagt hat, der hat den Link innerhalb des Unternehmens an seine Mitarbeiter wirklich verschickt, weil halt es gerade so sonnig ist und so besonders warm und das Thema natürlich dann auch präsent ist, ne, ob die UV-Belastung extrem hoch ist oder nicht, aber man denkt ja persönlich selber sofort an Sonnenschutz, wenn es so brütet draußen. Und so als
Hallo Wachting.
Als Reminder, ja, für so die Mitarbeiter. Hallo, ja, so hier, Hallo. Leute, hört euch mal, haut mal laut Folge 1 an, Thema Sonnenschutz. Da werdet ihr mal ein bisschen sensibilisiert für das Thema. So wie ich es jetzt auch wurde, ne? Wie ich es ja vorhin erzählt habe. Also vielleicht kann man das auch so nutzen, ne? Ob über den YouTube-Channel, wo wir das ja auch finden, oder halt Spotify oder wo auch immer wir sind. Das kann man so als kleine, ich sag mal, Leitunterweisung vielleicht verschicken irgendwo, ne? Und sagen,
auf jeden Fall. Wir sind ja auch kein Wissenschaftspodcast. Das wollten wir auch nie sein.
Genau.
Aber einfach diese Themen, haut mal laut heißt, mal drüber reden, an die Oberfläche bringen. Und ja, das ist einfach unser Bestreben.
Exakt, genau.
Und ja, danke, dass ihr wieder dabei seid, weil jetzt sind wir ja hier in der 3.
So, und jetzt widmen wir uns auch, würde ich sagen, der Folge 3. Ne, und dem Thema, ich wiederhole es nochmal, noch ganz sauber, Hygienekonzepte unter der Lupe. Und jetzt mag der geneigte Dietmar denken, warte mal, Hygiene, Hautschutz, Herweh, passt das überhaupt?
Natürlich passt das.
Also
das
hast du nicht gedacht.
Alles zusammen. Doch, habe ich gedacht, weil es ist doch ganz logisch, dass...
Nein, du hast nicht gedacht, dass es nicht passt, meine ich.
Ich habe nicht gedacht, dass es nicht passt.
Okay, gut.
Sonst würde die Folge auch anders heißen.
Nee, gehört zusammen.
Logischerweise gehört das zusammen. Und wollen wir da noch viel vorne wegreden oder wollen wir einfach sagen, wir haben einen fantastischen Gast?
Ja, genau. Und weil wir auch beide da wieder nicht die Oberexperten sind, was Keime, Bakterien und so weiter, überhaupt Hygienekonzepte angeht. Deswegen haben wir uns gedacht, fragen wir jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Und das ist in diesem Fall
Stefanie Feldkamp. Und ich sag mal, wir hatten ein fantastisches Gespräch mit ihr und da steigen wir jetzt mal ein.
Genau.
Also, unser Experte heute, Stefanie Feldkamp. Hallo, Stefanie.
Hallo.
Hi.
Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast zum Thema Hygiene.
Ja, so ein bisschen die Frage, wir hatten ja ein Vorgespräch schon, die Stefanie und ich. Und was hat Hautschutz, was hat die Herweh mit Hygiene zu tun? Ne? Haben wir auch ein bisschen schon drüber gesprochen.
Ja.
Genau, und du, wir kennen uns über LinkedIn. Das können wir vielleicht schon mal kurz sagen. Und ich hatte dich gefragt, ob du bereit wärst, mit uns mal über das Thema Hautschutz, aber ganz besonders im Zusammenhang mit Hygienekonzepten zu sprechen. Und du bist Hygienefachkraft, Hygieneexpertin. Und ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor, Stefanie.
Ja, gerne. Also einmal zu meinem Background. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hatte dann den Schwerpunkt Reinigungs- und Hygienemanagement. Das heißt, ich habe vieles aus der Theorie gelernt und war dann in der Praxis bei Gebäudereiniger und habe da ein bisschen was gelernt und bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig in der Beratung, in der Hygiene und Reinigung. Genau, und ich erstelle da zum Beispiel Hygienekonzepte, wie ich dir das schon mal erzählt hatte, mache die Qualifikation von Reinigungskräften, das heißt, ich schule die, wie sie zu arbeiten haben. In der Krankenhausreinigung habe ich da auch einen patentierten Prozessablauf, nachdem ich schule und nachdem gearbeitet wird, und betreibe auch Qualitätsmanagement in der Gebäudereinigung. Schau da, wie kann man es besser machen? Was ist beim Arbeitsschutz auch noch mit zu beachten? Und genau.
Okay, spannend. Ja, also dann haben wir die richtige Expertin da, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Wenn es um das Thema Hygiene geht, genau, weil darüber reden wir ja heute. Unser Titel hast du ja gelesen, Titel der Sendung, ne, noch ganz sauber. Hygienekonzepte unter der Lupe. Für mich und ich glaube für dich auch, Dietmar, ist das super interessant, weil Hygienekonzepte sind nicht unser Kerngebiet, ne? Und vielleicht von dem einen oder anderen Hörer auch nicht unbedingt, aber vieles von dem, was du uns erzählen wirst, ist spannend auch für jemanden, der nicht täglich mit dem Thema Hygienekonzept oder so zu tun hat. Ne? Weil das Thema Hygiene uns ja alle betrifft, denke ich mal.
Denke ich auch mal.
Genau.
Genau.
Ja, etwas, was immer und überall da ist. Oder wenn es nicht da ist, dann wird es halt schwierig.
Ja, also du hattest ja mir gesagt, du hast im Vorfeld dann natürlich ja auch dich ein bisschen mit der Herwe beschäftigt und weißt, was wir so machen. Dass wir im Grunde Produkte ja auch haben, die im ja auf eine Hygiene abzielen, auf eine verbesserte Hygiene abzielen. Waschplatzhygiene oder Waschraumhygiene ist bei uns das große Thema natürlich, aber auch halt Desinfektion von Oberflächen und von Händen. Ne, deswegen passen wir super thematisch zusammen und viele von den Punkten, über die wir im Vorgespräch schon gesprochen hatten, ja, berühren auch viele unserer Kunden, ne? Und der Ansprechpartner, genau, mit dem wir zu tun haben. Von daher freue ich mich, dass das Gespräch klappt. Was mich interessieren würde, Stefanie, erzähl uns doch nochmal so ein bisschen erstmal, du erstellst Hygienekonzepte, hast du gesagt. In welchen Branchen braucht man denn überhaupt Hygienekonzepte und was ist eigentlich ein Hygienekonzept?
Also man braucht auf jeden Fall Hygienekonzepte, ganz klar im Gesundheitswesen, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber auch in der Gastronomie ist das ganz wichtig. Da müssen wir HACCP-Konzepte erstellen und uns daran halten. Aber es wird auch immer wichtiger, dass auch in anderen Branchen, zum Beispiel ganz klassisch in einem Bürogebäude, sollte man auch ein Hygienekonzept haben, um da die Mitarbeiter einfach zu schützen vor Infektionen. Wenn ich so denke an Erkältungszeiten, Noroviruszeiten, da sollte man auf jeden Fall auch die Mitarbeiter schützen. Und ein Hygienekonzept umschließt halt immer auch komplett alle Prozesse. Oft wird das zu sehr auf einen einzelnen Prozess abgezielt, aber man sollte auch so Nebenschauplätze wie zum Beispiel die Reinigung von Reinigungstextilien dabei mit beachten. Also nicht nur den Prozess an sich, sondern alles, was so drumherum auch dann Einfluss drauf haben kann.
Okay, das ist spannend. Dietmar, wo hättest du denn so ein Hygienekonzept dir vorstellen können? Oder was hättest du vor unserem Gespräch gedacht, wo gehört so ein Hygienekonzept hin? Also, vielleicht geht es dir wie mir.
Also auf jeden Fall in alle Bereiche, wo halt viele Leute zusammenkommen, ne? Also sei es jetzt in der Industrie, Krankenhaus sowieso, aber auch Schwimmbäder, städtische Einrichtungen. Ich denke, da würde ich so aus der Hüfte raus sagen, da muss ein Hygienekonzept her. Was sagst du, Stefanie?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, überall, wo Menschen zusammenkommen, da besteht natürlich die Gefahr, dass man sich auch gegenseitig ansteckt. Wir haben es ja in Corona gesehen, wie es schnell es gehen kann. Und da braucht man eigentlich regelmäßig gute Konzepte, um die Mitarbeiter zu schützen.
Ich finde das super interessant. Und tatsächlich bist du wirklich ein bisschen weiter gewesen jetzt, Dietmar, als ich. Weil tatsächlich, wenn du mich das Gleiche gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich vor unserem Vorgespräch jedenfalls, hätte ich gesagt, okay, Hygienekonzept braucht das Gesundheitswesen, braucht Pharma- und Lebensmittelindustrie, Ende. So ein bisschen, ne? Vielleicht noch öffentliche Einrichtungen, ne? Kindertagesstätten und sowas in der Art. Aber ich hätte gedacht, so ein richtiges Konzept war es dann wahrscheinlich. Also klar, tut jeder ein bisschen was für die Hygiene, ne? Also mit Händedesinfektion und geeigneten Waschprodukten und so weiter. Aber dass es ein richtiges Konzept braucht, hätte ich wahrscheinlich auf diese Branchen reduziert irgendwie. Aber das ist halt, da lag ich halt falsch. Du meinst im Grunde jeder, oder so wie der Dietmar auch gerade sagte, jeder Ort, wo Menschen zusammenkommen, braucht eigentlich ein Hygienekonzept.
Hast du da so eine Untergrenze, wo du sagst, weiß ich nicht, Bürogemeinschaft, 5 Leute, 20 Leute, ja, die sollen einfach auf die haushaltsüblichen Sachen achten, aber 50 Leute, 100 Leute, 1000 Leute, da muss man wirklich dann konzeptionell rangehen. Gibt es da für dich so einen Startpunkt?
Also ich sehe da jetzt keine Untergrenze. Also eigentlich ist es ja für jeden wichtig. Das kann ja jederzeit passieren, dass da jemand doch krank ins Büro kommt, auch wenn es nur 5 Mitarbeiter sind. Dann sollte man doch schon gewisse Hygieneregeln auch einhalten. Und ich sehe das oft einfach, dass es in der Gesellschaft noch nicht so bekannt ist, was ist wirklich Hygiene, wie verhalte ich mich hygienisch und worauf sollte man achten.
Also eigentlich, wenn ich ein 5-Mann-Büro habe, und ich merke irgendwie über den Tag, jemandem wird schlecht oder der, ne, hat irgendwie körperlich, muss sich übergeben oder was weiß ich, ne? Dass man dann im Prinzip schon einen Ablauf hat, dass man sagt, okay, den nehmen wir raus aus der Gruppe, wir gucken uns den Arbeitsplatz an, wir gucken so, dass man wirklich da auch schon einen Ablauf hat bei 5 Leuten, wenn einer krank wird, weil da fängt Hygiene schon an, so das auf dem Schirm zu haben und mitzudenken.
Genau, also wie du sagst, es sind 5 Leute, einer fühlt sich nicht so gut und erst später stellt sich zum Beispiel raus, er hatte Norovirus. Du glaubst gar nicht, wie schnell die anderen 4 das auch haben, wenn man sich nicht an gewisse Regeln hält.
Das ist für mich jetzt ein ganz entscheidender Punkt tatsächlich, dass ich in meinem oder für mein Unternehmen mir überlege, wie verhalte ich mich, wenn Mitarbeiter krank sind. Zum Beispiel, ja, das ist der eine Punkt. Das leuchtet mir auch ein, dass sich jeder diese Gedanken machen muss. Was ich spannend finde, ist, gibt es eine gesetzliche Vorschrift, dass man ein Hygienekonzept haben muss? Und wenn ja, für welche Branchen und für wie viele Mitarbeiter? Oder ist das im Grunde so eine Sache, wo die Unternehmen selber sagen können, also ich fühle mich besser, wenn wir ein Hygienekonzept haben, wirklich? Weil wir reden ja jetzt hier nicht von Tipps, die du gibst im Bereich der Hygiene, sondern ein richtiges Konzept. Deswegen, also erstmal, das wäre für mich interessant, gibt es irgendwelche rechtlichen Vorgaben, ein Hygienekonzept haben zu müssen, anbieten zu müssen? Und dann wäre für mich halt auch nochmal wirklich interessant, wenn du uns beschreiben könntest, wie entsteht so ein Hygienekonzept und was umfasst ein Hygienekonzept?
Ja, also rechtliche Vorgaben im Gesundheitswesen, ganz klar, das Infektionsschutzgesetz sagt, dass der Betreiber einer Einrichtung dafür Sorge zu tragen hat, dass alles geschieht, dass nichts passieren kann, so ganz einfach formuliert. Und in Büros kann man zum Beispiel auf die Arbeitsstättenverordnung zurückschauen. Da steht ja zum Beispiel, dass der Arbeitgeber dafür sicherstellen muss, dass es keine Gefährdung für Sicherheit und die Gesundheit gibt und sich damit auf den Stand der Technik und Arbeitsmedizin sowie der Hygiene beziehen muss. Also da kann man schon sagen, dass dem Arbeitgeber vorgeschrieben wird, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, also auch im Bereich Hygiene.
Okay, also gesetzliche Vorschrift ist es, was jetzt speziell ein Hygienekonzept angeht, in erster Linie in diesen Branchen, die ich vorhin auch schon mal genannt hatte, ne? So Gesundheitswesen, Lebensmittelsektor und so weiter, ne? Und das andere ist genau. Dann eher Arbeitsstättenverordnung und sorge ich mich darum, dass meine Mitarbeiter gut versorgt sind. Übrigens ja etwas, was für uns im Hautschutz auch immer sehr relevant ist. Ne? Genau, also da, Was einen Hautschutzplan angeht oder ein Hautschutzkonzept. Jetzt, wenn du uns mal beschreiben würdest, deinen Weg zu einem Hygienekonzept. Wie sieht der aus und was ist dann eigentlich ein Hygienekonzept? Also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir brauchen sowas, jemand, ich weiß nicht, wer auch immer, Berufsgenossenschaft oder wer dann dafür zuständig ist, zu sagen, Mensch, das passt bei euch nicht mit eurem Hygienekonzept. Was passiert dann und wie sieht das am Ende aus?
Also das unterscheidet sich auch je nach Branche. Also ich sag mal, in normalen Büroräumen kann man das relativ simpel gestalten. Ich muss dann wissen, wie viele Mitarbeiter gibt es, wie viele Sanitäranlagen, wie sehen die Reinigungsintervalle aus und mit welchen Mitteln. Und dann würde ich da schauen, dass man vor allem so zum Beispiel in Erkältungszeiten, so Richtung Winter, Herbst, dass man da vielleicht schaut, ob man gewisse Stellen wie zum Beispiel Türgriffe oder Handläufe einfach anfängt zu desinfizieren, um den Mitarbeiter einfach ein bisschen mehr Schutz bieten zu können, anstatt nur vielleicht die Türklinken einmal die Woche zu reinigen, wie es ja häufig der Fall ist. Und im Gesundheitswesen läuft es bei mir dann ganz anders. Da bin ich tatsächlich 1 oder 2 Tage in so einem Krankenhaus zum Beispiel und schaue dann wirklich in jede Ecke rein, schaue mir alle Prozesse, die es gibt im Krankenhaus an und guck, wo sind Gefahrenstellen, die es noch zu schließen gibt, gibt dann Empfehlungen, wie man das machen kann und dann gebe ich dann so ein Hygienekonzept, was man machen könnte und fange dann auch Mitarbeiter an zu schulen.
Okay, das heißt also am Ende gibt es einen schriftlichen Plan oder eine Konzepterstellung, die du dem Kunden dann zukommen lässt. Und da steht dann praktisch so Step-by-Step drin, wie er sich und wie die Mitarbeiter sich zu verhalten hätten im Idealfall, um halt die Hygiene zu gewährleisten im Unternehmen. So muss man sich das dann vorstellen. Und das wird dann von dem Unternehmen umgesetzt.
Richtig, genau. Also
im Idealfall.
Bezogen jetzt auf Büros zum Beispiel, wäre dann tatsächlich einfach so ein Dokument, in dem steht, ab Tag X solltet ihr umstellen auf Desinfektion und das dann häufiger als einmal die Woche machen. Gebt dann dazu natürlich auch einen Hautschutzplan, weil es ist ja auch wichtig, die Hände richtig und regelmäßig zu waschen, aber dann natürlich auch Hautschutz betreiben, sonst haben wir natürlich kaputte Hände und dann haben wir ein anderes Problem.
Siehst du, da ist von dem Vorgespräch auch was hängen geblieben, anderseitig. Wobei, das wusstest du ja auch schon längst.
Wissenstransfer in die andere Richtung.
Ja, genau. Nee, super. Jetzt bin ich da auch schlauer. Du weißt ja, wir hatten auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, in welchen Branchen wir als Hautschutzhersteller hauptsächlich unterwegs sind. Und deswegen wäre es für mich halt echt spannend, wenn du da in dem Bereich uns ein bisschen an die Hand nehmen könntest. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Lebensmittelsektor uns bewegen, wo viele unserer Kunden zu Hause sind, und das betrifft dann halt auch nicht nur die direkte Herstellung von Lebensmitteln, sondern auch die Zuliefererfirmen, die im Grunde Verpackungsmaterial oder so für die Lebensmittelbranche produzieren, die müssen ja ganz ähnliche Hygienemaßstäbe einhalten, ne, wie der Hersteller von Lebensmitteln an sich. Welche Erfahrungen hast du da so gemacht? Also wenn es im Grunde darum geht, Hände und Oberflächen zu desinfizieren, welche klassischen Fehler passieren da oder wo sind da meistens Baustellen? Also jetzt nicht nur im Lebensmittelbereich, ne, aber jetzt auch zum Beispiel im Pharma und in diesen Bereichen, die halt jetzt in der Industrie vor allem von diesem Thema betroffen sind.
Ja, was ich beobachte, ist, dass vermehrt Handschuhe verwendet werden, wo man überhaupt gar keine Handschuhe tragen müsste. Das ist natürlich einmal umweltschädlich. Klar, wenn wir mehr Plastikmüll einfach verwerfen, ist natürlich eine wichtige Sache. Aber andererseits ist natürlich, diese Handschuhe werden dann auch länger als 15 Minuten am Stück getragen. Das weicht natürlich die Haut auf, macht die Haut auch kaputt. Und da ist der Trend dazu, es einfach die Mitarbeiter wieder mehr zu sensibilisieren, wie wichtig eine Händedesinfektion ist und dass der Handschuh einen nicht richtig schützt, so wie das viele einfach denken. Und da kann man vor allem auch in der Lebensmittelindustrie lieber mehr die Hände desinfizieren, als sich diese Handschuhe anzuziehen. Also ich denke da auch, manchmal sehe ich Szenen, wenn ich selber einkaufen gehe, dass da jemand an der Fleischtheke schön den schwarzen Handschuh schon immer noch anhat. Ich weiß nicht, wie lang. Dann nimmt er mein Fleisch in die Hand, packt es ein und dann gibt er mir das Fleisch mit diesem Handschuh, wo er gerade alles angefasst hatte, oder nimmt dann auch noch das Geld entgegen. Also da ist echt viel Platz, um noch ein bisschen die Menschen zu sensibilisieren. Was ist Hygiene und was sollte ich meinen Händen nicht antun?
Kennst du das auch? Gibt es das bei euch in Trier, so einen Wochenmarkt, wo dann dir das Fleisch in die Hand gedrückt wird und das Kleingeld mit der gleichen Hand genommen wird? Und also ich kenne das tatsächlich auch. Da denke ich auch jedes Mal so ein bisschen, da stimmt auch irgendwas nicht im Ablauf.
Also unser erster Metzger am Platze hat eine Bezahlmaschine eingeführt, damit das Geld komplett von der Fleischtheke getrennt ist. Das war erst großes Hallo und was ist das denn für ein Quatsch? Aber ich glaube, das hat nicht nur praktische Gründe, sondern auch sehr, sehr viele hygienische Gründe, weil du kriegst dann praktisch von der Verkäuferin einen Bon, gehst mit dem zur Maschine, lässt den da einlesen und zahlst dann da und hast damit, wie gesagt, alle Lebensmittel komplett vom Geld getrennt. Wir sind ja jetzt Richtung münzfrei oder bargeldlose Nation unterwegs. Deswegen ist es vielleicht nicht mehr so ein Ding. Aber
wobei auf dem Markt, ist das bei euch schon überall angekommen? EC-Kartenzahlung auf dem Markt? Also bei uns jetzt nicht. Da hat es der ein oder andere Stand, aber die meisten noch nicht leider.
Ich meine, wenn wir das direkt wieder auf Hygiene drehen wollen, dass Bargeld ein schwieriges Thema ist, wenn es um Hygiene geht, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Ja.
Aber auch seine Kreditkarte oder EC-Karte gibt man ja eher selten aus der eigenen Hand. Aber solche Sachen, solche vermeintlichen Kunststoff, wie du gerade gesagt hast, so ein Handschuh, da glauben die Leute, das ist hygienisch. Und ich glaube auch bei anderen Sachen, die irgendwie aus Kunststoff oder Plastik sind, hat man so eine Vorstellung, das wäre aus sich heraus hygienisch, aber wie du ja gerade da dargestellt hast, das ist halt ein Irrglaube. Ne? Das ist nicht automatisch etwas, was einen nach vorne bringt bei dem Thema.
Ja.
Genau, ja.
Also in der Lebensmittelindustrie ist es bei uns ja häufig so, also das ist das, was wir so erleben, ist, dass es verschiedene Punkte gibt im Grunde, wo man sich um die Hygiene Gedanken machen muss. Also wenn ich ein Unternehmen betrete, dann in den ersten Bereich komme und dann in den zweiten Bereich. Es gibt irgendwie da unterschiedliche Stationen, sage ich mal, wo ich dann auch unterschiedlich mich waschen oder desinfizieren muss. Ne? Dann gibt es so Schleusenbereiche, wo ich gar nicht praktisch in die Endproduktion reinkomme, wenn ich da nicht einmal gründlich wasche und desinfiziere. Und da ist das doch aber mit dem Thema Handschuhe auch alles gut geregelt. Da passiert sowas doch wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ich denke im Regelfall ja, aber die Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber das größere Problem in der Lebensmittelindustrie ist dann nicht die herstellende Industrie, sondern was eher dann danach damit passiert, das heißt bei der Ausgabe und Ähnliches.
Kommen wir mal zum Thema Desinfektion und Waschen. So, da geht es ja um das Abtöten von Bakterien, Keimen, Viren. Das ist ja so ein Thema, was, glaube ich, uns alle betrifft. Also ob wir jetzt in irgendeinem sensiblen Sektor unterwegs sind, ne, wie halt Lebensmittel oder Gesundheitswesen, oder ob wir halt ganz normal in einer anderen Branche unterwegs sind, aber ja, also krank werden will keiner. Also ist diese Vermeidung von Bakterien oder ich sag mal die Kontamination von irgendwelchen Produkten, die wir vielleicht haben, wollen wir natürlich vermeiden. Was aber, glaube ich, immer wieder ja wenig bekannt ist, ist im Grunde, wovor sollte ich mich eigentlich schützen? Also welche Bakterien oder Keime sind eigentlich gefährlich und wie lange überlebt eigentlich so eine Bakterie oder ein Virus auf einer Oberfläche? Ne? Das ist ja eigentlich immer nur, also zumindest bei mir, gefährliches Halbwissen. Ich weiß es vielleicht von ein, zwei Sachen irgendwie so halb, aber wenn man halt denkt, okay, du hast eben das Thema Handläufe oder Türklinken oder Telefone, sowas in der Art, ne? Also wo die Menschen dranfassen und auch unterschiedliche Menschen dranfassen, muss ich mir da nach einem Tag noch Gedanken machen oder ist nach einer halben Stunde schon wieder alles vorbei? Also wie relevant ist das Thema, wenn ich jetzt nicht in so einem hochsensiblen Bereich unterwegs bin, sondern wenn es wirklich um das ganz normale tägliche Leben geht, irgendwie auch in einem Büro oder so?
Also einmal, man soll es auf gar keinen Fall übertreiben. Wir brauchen ja den Kontakt mit Viren und Bakterien, dass unser Immunsystem fit bleibt. Das hat man jetzt an den Kindern gesehen, die quasi wenig Kontakt zur Außenwelt hatten während der Pandemie. Aber natürlich sollte man versuchen, sich auch so gut es geht zu schützen. Wenn wir zum Beispiel jetzt an die Erkältungssaison denken, SARS-CoV-2 wird immer wieder kommen. Also das begleitet uns jetzt. Und da gibt es Studien, die sagen zum Beispiel, dass dieser Virus etwa 7 Tage auf Kunststoff überleben kann. Bei Edelstahloberflächen können das 2 bis 4 Tage sein. Das heißt, also die bleiben da. Und der Erste, der es zum Beispiel auf die Türklinke bringt, kann dafür sorgen, dass die nächsten 3, 4, die diese Türklinke dann auch noch nach 7 Tagen anfassen, immer noch übertragen können. Oder wenn wir in der Norovirus-Zeit sind, da kann der Norovirus zum Beispiel auf Stahl über 60 Tage überleben, wenn er natürlich gute Bedingungen hat. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, aber wenn wir den einfach regelmäßig anfassen und er hat Feuchtigkeit, er hat was zu essen quasi und wird nicht runtergenommen, dann kann er tatsächlich bis zu 60 Tage auf so einer Oberfläche überleben. Und das hat natürlich einen Einfluss und darüber sollten wir uns auch Gedanken machen. Auch jetzt außerhalb des Gesundheitssektors ist der MRSA-Keim auch mal ein bisschen zu betrachten. Das ist der oft sogenannte multiresistente Keim. Das heißt aber im Fachjargon heißt das Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Das heißt, der ist gegen einen bestimmten Stamm des Antibiotikas resistent. Den können wir damit nicht mehr abtöten. Und da sagt eine Studie zum Beispiel, dass der auf Textilien bis zu 206 Tage überleben kann, was natürlich eine enorm lange Zeit ist. So für den gesunden Menschen ist das auch eigentlich kein Problem. Viele haben den auch tatsächlich auf der Haut und sind Träger davon. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Wunde hat nach einer OP oder sich ungünstig irgendwie an die Schleimhäute fasst, kann man das tatsächlich in den Körper bringen und das kann dann zu einer Infektion führen, die man dann nicht mit den regulären Antibiotika behandeln kann. Also da sollte man doch schon ein bisschen sensibler mit umgehen.
200 Tage plus, Alter. Geht's noch? Das ist schon heftig. Ja,
also tatsächlich, das ist genau das, was ich gerne mal hören wollte, ne? Dass man einfach mal weiß, wie lange überlebt eigentlich so ein blödes Vieh, sag ich mal, auf so einer Türklinke oder einem Handlauf, weil ich habe dir das im Vorgespräch auch erzählt, also wenn wir in den Unternehmen unterwegs sind, dann legen die Sicherheitsfachkräfte immer großen Wert darauf, dass man die Handläufe benutzt, ne? In den Treppenhäusern ist natürlich verständlich, ja. Ne? Um halt Stürze zu vermeiden. Ich habe besonders natürlich nach Covid-19 auch immer gedacht, naja, muss ich das oder will ich das eigentlich machen, Handläufe anfassen. So, und dann gibt es aber immer so ein bisschen einen Punkt, naja, das ist aber auch so ein Material, was eigentlich dann relativ schnell dafür sorgt, dass die Bakterien oder Keime oder Viren da drauf abgetötet oder nicht lange drauf bleiben können oder so. Und das, da gibt es ja, hattest du mir erzählt, auch nicht viel Materialien, die sowas wirklich gewährleisten können. Ne? Ich glaube, Kupfer, hattest du gesagt, ist dafür sehr gut geeignet. Ne? Aber das war es dann auch, glaube ich.
Ja, es gibt auch ein paar Kunststoffe, wo dann bestimmte Stoffe mit beigemischt sind, dass sie die Bakterien abtöten können. Allerdings hilft mir das nicht, wenn ich die Bakterien abtöte und darüber Schmutz ist, in dem dann weitere Bakterien sind. Dann greife ich natürlich in den Schmutz mit den Bakterien. Also man muss ja trotzdem dann den Handlauf oder die Türklinke regelmäßig reinigen, damit die auch wegkommen.
Okay, ja, also das ist doch, finde ich, sehr interessant zu wissen, dass es halt, wenn man sich das merkt, es gibt im Prinzip im normalen Unternehmen höchstwahrscheinlich keine Oberflächen, die, wie nennt man das, antibakteriell sind. Ja, ist genau. Richtig formuliert. Und dann von sich aus irgendwie die Bakterien, Keime und Viren abtöten. Sondern da muss ich schon selber für sorgen.
Genau, also ich nenne immer das tolle Beispiel. Also wenn der Tisch sich selbst desinfiziert, weil er bestimmte Stoffe drin hat, muss ich den Hundehaufen darauf immer noch wegmachen.
Ja, aber weißt du, dem kann man nicht widersprechen. Aber es gibt ja meiner Meinung nach diesen hinlänglichen Mythos, dass Edelstahl irgendwie per se irgendwas Hygienischeres ist. Hast du ja widerlegt, ja. Aber weißt du, so die Leute sagen so, ich meine, warum sind Profiküchen aus Edelstahl? Weil man die wahrscheinlich super ganz reinigen einfach. Kann und so, ja. Aber, genau. Aber viele glauben einfach auch, dass Edelstahl hat halt so einen hygienischen Wert an sich, den es, hast du ja gerade gesagt, ja. Nicht hat, weil ohne Reinigung keine Hygiene. Aber der ein oder andere hat das vielleicht jetzt das erste Mal so ganz klar gehört. Tisch alleine reicht nicht.
Genau, ja, man verwendet Edelstahl in den Küchen, weil das sehr einfach zu reinigen ist, weil die Oberflächen glatt und geschlossen sind. Da versteckt sich dann nichts in den Ritzen. Also man muss sich vorstellen, Bakterien und Viren sind so super klein. Einige, also vor allem die Viren, kann man nicht mehr unter dem Mikroskop sehen. So winzig sind die. Und die können sich natürlich in kleine Risse, die wir nicht sehen, super verstecken. Und das ist beim Edelstahl nicht so einfach möglich. Deswegen verwenden wir Edelstahl in der Küche.
Also wir kommen um das Thema Desinfektion und auch Reinigung in Kombination ja nicht drumherum, was Oberflächen angeht. Was die Hände angeht, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir ja sehr viel mit dem Thema Händedesinfektion und Händewaschen natürlich zu tun haben. Und dass da auch so ein bisschen aus Unwissenheit, würde ich sagen, so auf Nummer sicher gegangen wird. Also wir haben dann in Waschbereichen oder an Waschplätzen haben wir so beides vorhanden. Ne? Also wir haben halt einen Desinfektionsspender und halt den Seifenspender. Ja, oder Waschlotion ist es ja, in den meisten Fällen hat das ja mit Seife nicht mehr viel zu tun. So, und dass man gar nicht genau weiß, was mache ich jetzt? In welcher Reihenfolge mache ich beides oder nur eins von beiden? So, und da hatten wir ja auch schon gesagt, macht so keinen Sinn. Wie wäre es für dich richtig, das Vorgehen?
Also wenn die Hände nicht verschmutzt sind, also optisch nicht verschmutzt, dann ist die Händedesinfektion immer besser, weil bei dem Waschen mit Seife, da zerstören wir ein bisschen die Lipidschicht auf unserer Haut, das heißt diese Fettschicht, die wir ganz natürlich haben, und waschen die runter. Und das ist natürlich auf Dauer nicht so gut für die Hände, wenn man das häufig machen muss in bestimmten Berufsgruppen. Deswegen ist das Händedesinfizieren besser und vor allem für den User, der das alles benutzt. Ich denke mal an ein Büro, da sehe ich manchmal, dass man sich erst die Hände wäscht und dann die Hände desinfiziert. Ist eine ganz schlechte Idee, weil wir waschen erst diese Schutzschicht von unseren Händen und geben dann Alkohol drauf und greifen die damit an. Also entweder oder. Und im Büro muss man mal schauen, also nach der Toilette ganz klar, Hände waschen. Aber ansonsten, wenn man vorher irgendwie Türklinken angefasst hat und sich schützen möchte, dann auf jeden Fall lieber desinfizieren als waschen.
Okay, interessant, ne?
Die, absolut.
Die Tenside in der, in dem Waschprodukt im Grunde, ja, entfetten die Haut, ne, je nachdem, was ich für ein Produkt habe und wie stark eine Rückfettung im Produkt selber ist und so weiter, spielt da natürlich alles eine Rolle. Aber das macht das Desinfektionsprodukt so nicht. Und natürlich gibt's da, da kommen wir aber gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen, große Produktqualitätsunterschiede, ne, bei den Desinfektionen. Und aber diese, dass du im Grunde dir Gedanken machst und dich da beraten und begleiten lässt, wie biete ich überhaupt eine Händedesinfektion an? Ja, wenn ich nicht in so einem, wir sagen jetzt wieder, hochsensiblen Bereich bin, ja, wie Lebensmittel oder Gesundheitswesen zum Beispiel, wo das eh ganz klar geregelt ist durch ein Hygienekonzept, ja, wo hängt welcher Spender, wie, in welcher Reihenfolge desinfiziere ich und wasche mich, dann ist es einfach für so ein ganz normales Unternehmen, das im Grunde sagt, ich möchte eine Hygiene, ein vernünftiges Hygienekonzept mit anbieten, ist es einfach sinnvoller wirklich zu sagen, ich habe die Desinfektion gar nicht im Waschraum. Ne, sondern im Prinzip habe ich da das Waschprodukt, was ich nach dem WC-Gang brauche. So, und wenn ich dann den Bedarf sehe, mich nochmal zu desinfizieren, weil es kann ja sein, wir hatten das auch kurz schon mal angesprochen am Montag, als wir uns unterhalten hatten, wenn ich mir da die Hände wasche, dann die Türklinke benutzen muss, dann kann es ja sein, dass vor mir einer auf der Toilette war, der sich nicht die Hände gewaschen hat. Das heißt also, mein schöner Händewascherfolg ist mit dem Berühren der Türklinke ja, wieder für die Katz, um es mal so zu sagen. Ne? Und wenn ich dann, wenn ich dann die Desinfektion auch vor der Türklinke machen würde, würde es ja wirklich null Sinn machen.
Richtig. Also es schützt schon ein bisschen, aber wer weiß, wie der andere vor mir sich die Hände gewaschen hat.
Exakt, genau. Und deswegen also lieber die Desinfektion an strategisch intelligenten Punkten innerhalb des Unternehmens platzieren. Das ist auch das, was wir als Herwe im Rahmen von solchen Begehungen dann wahrscheinlich genauso wie du es ja auch machst bei Hygienekonzepten im Grunde empfehlen, wo platziert man am besten Händedesinfektionen? Ne? Ist das in Bereichen, wo Gäste zu Besuch kommen zum Beispiel, ja, die, man weiß nicht, was bringen die mit? Die Mitarbeiter, wenn sie das Werk betreten, können sich einmal vielleicht morgens desinfizieren, ne? Und auch das, was sie beim Bäcker an Kleingeld angefasst oder so haben, ne? Dann vielleicht auch draußen lassen können. Genau, dass man sich also Gedanken macht, was macht eigentlich wann Sinn? Ich würde sagen, viele Betriebsärzte sagen zum Beispiel, Händewaschen reicht. Das ist so ein Satz, den man sehr häufig hört. Du würdest jetzt eher sagen, zum Beispiel Hände desinfizieren reicht. Also das stimmt für sich gesehen beides nicht immer. Das hatten wir ja eben auch schon gelernt. Aber es macht sich einfach Gedanken, es macht Sinn, sich Gedanken zu machen, wann mache ich was? Und kombiniere ich das sogar, was in den meisten Fällen wenig Sinn macht wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, schön.
Dann lass mich noch ergänzen, dass man das aber auch ganz klar kommunizieren muss.
Ja.
Weil die eine Gruppe ist dann irritiert, dass die Desinfektion nicht im Waschraum ist. Und die andere Gruppe ist irritiert, dass die Desinfektion irgendwo im Flur oder sonst wo steht. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar, aber das muss auch einmal ganz klar kommuniziert werden, warum das so ist und so sinnhaft ist. Weil sonst gibt es genug Leute, die dann ja einfach in ihrem alten Trott bleiben, weil sie gar nicht verstehen, dass diese Geschichte jetzt so, wie sie da angeboten wird, sinnhaft ist.
Ja, ich würde jetzt, Stefanie, gerne mit dir nochmal im Waschraum bleiben. Und zwar, wenn wir mal auf das Thema Spendersysteme zu sprechen kommen. Ne? Du hast, die Stefanie hat uns netterweise so ein paar Bilder vorweg geschickt, die auf bei deinen Begehungen oder bei deinen Audits entstanden sind. Das sind Bilder, die kommen mir wahnsinnig bekannt vor, weil genau sowas habe ich auch schon zuhauf gesehen. Da sieht man wirklich im Grunde verschmutzte Spendersysteme, kann man einfach sagen. Ne? Weil es halt zum großen Teil Spendersysteme sind, die einfach auch nicht ideal zu reinigen sind. Ne? Würdest du sagen, das stimmt so?
Ja, also das sehe ich auch oft, dass die dann viele Ecken, Kanten, Ritzen und Ähnliches haben. Die Spender sollten schon so ausgedacht und konzipiert sein, dass sie natürlich auch für die Reinigung sehr einfach sind, dass man sie schnell und einfach reinigen kann.
Und wir hatten auch schon mal über das Thema Eurospender. Ne? Man sieht es jetzt nicht, aber ich mache gerade Gänsefüße mit den Fingern, weil ich glaube, die heißen gar nicht so. Ne, die heißen mal so und mal so, aber das sind diese Steigrohrspender. Ne? Du weißt, wovon ich spreche, wo so eine 1 Liter oder 500 Milliliter Hartflasche reinkommt und ein Steigrohr in die Flasche und dann wird hochgepumpt praktisch. Ne? Manchmal mit so einem Bügel, dass man das auch mit dem Arm bedienen kann. Und das sind ja Spender, die werden wahnsinnig gerne verwendet, ne? Weil die halt, auch wenn ein Erdbeben das ganze Haus zerlegt, der Spender hängt immer noch oder ist wahrscheinlich intakt. Also ja, die sind unkaputtbar, die Dinger. Aber trotzdem nicht ideal, ne? Also es kommt ein bisschen drauf an, was transportiere ich damit oder was habe ich da drin. Aber speziell für Cremes oder Lotionen, ja, wenn wir jetzt in den Bereich Hautschutz wieder denken oder auch Waschprodukte, ist es nicht unbedingt geeignet.
Ja, genau. Also für die Händedesinfektion ist das schon die beste Lösung. Aber sobald das Produkt ein bisschen viskoser und fester wird, wird das natürlich ein enormes Problem, die auch dann von innen mal aufzubereiten.
Mhm. Genau. Die müssten ja schon eigentlich turnusmäßig mal zerlegt und gereinigt werden. Wird aber ja in den allermeisten Fällen nicht gemacht, würde ich sagen, oder aus meiner Erfahrung her.
Ja, also außerhalb des Gesundheitssektors ist die Frage, wer hat da Zeit und Lust zu?
Ja.
Wer hat das überhaupt auf dem Schirm, Freunde?
Ja, ja, genau.
Das ist auch wieder eine Frage der Kommunikation. Das ist alles logisch, was ihr da erzählt. Aber du musst das den Leuten ja auch mal klar machen, dass es auch für diese Spender auch einen Turnus gibt, in dem die mal zerlegt, gereinigt und wieder neu in Betrieb genommen werden müssen. Ich behaupte jetzt einfach mal, es haben ganz, ganz viele einfach gar nicht auf dem Schirm. Nee. Obwohl es total nachvollziehbar ist.
In den,
aber es ist einfach
in
gar
den
nicht
Unternehmen, die es müssen. Ich glaube, da sieht es ein bisschen anders aus.
Ja,
ne? Da gibt es dann wirklich einen Plan und so.
Ja, ich sprach jetzt von denen, die nicht müssen. Ja, so. Ja. Da ist es, glaube ich,
genau,
anders.
Genau, und das sieht man dann auch, dass das keiner auf dem Schirm hat, sage ich mal, ja, weil du halt, wie deine Fotos das so schön zeigen, ne, irgendwie so verklebte Ausgänge hast, ne, so Pumpenausgänge oder eigentlich überall verklebt und schmutzig. Und wenn du dir das Steigrohr und den inneren Weg des Rohres anschauen würdest, was dann Ablagerungen oder eventuell im schlimmsten Fall sogar Schimmel drin ist, keine schöne Geschichte, ne? Und aus deiner Sicht wahrscheinlich eine Vollkatastrophe, oder?
Ja, also das sehe ich dann tatsächlich auch, dass das, wie du sagst, keiner auf dem Schirm hat, dass man das mal zerlegt. Also sie werden schön von außen gereinigt, von oben, das sieht alles immer super aus. Aber sobald man mal von unten schaut, sieht man, dass die Spender da teilweise schwarz sind, verklebt sind. Und das muss man natürlich schulen und kommunizieren, dass das regelmäßig zu machen ist. Weil sonst sammelt sich der Dreck, wandert dann das Steigrohr hoch und in die Seife möglicherweise. Und dann schmiere ich ja nur noch Bakterien auf die Hände anstatt reine Seife.
Ja, lecker.
Gut, von der klassischen Kernseife, die irgendwo am Waschbecken liegt, brauchen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, das versteht sich fast von selbst, dass es so eine Allgemeinheit, Seifenstück oder so, das sollte es nicht mehr geben, ne?
Nee, also das ist out. Also wirklich für zu Hause, klar, aber da, wo sich mehrere Menschen treffen, da weiß ich natürlich auch nicht, wie sehen die Hände von dem anderen aus, die die Seife angepasst haben.
Ja, also man verteilt schon über so ein Produkt, über einen Spender eventuell, wenn er nicht gut gereinigt ist, oder halt über so ein Stück Seife auch schon Keime und Viren und so weiter, ne?
Ja, das kann natürlich, wenn es viel ist, auch dann verteilt werden.
Ja, krass. Jetzt haben wir ja, du hattest dir ja unsere Website und unser Produktsortiment bei der Herwe ja auch angeschaut. Wir versuchen uns ja von diesen Euro-Spendern, ich sag mal, von diesen Spendersystemen, die offen sind, ja, wo ein Produkt mit Sauerstoff in Berührung kommt, wo der Spender an sich mit dem Produkt in Berührung kommt, davon zu trennen und auch unseren Kunden eher zu empfehlen, auf geschlossene Kartuschensysteme zu gehen, wo wir im Grunde ein Produkt unter Vakuum, Luft abgeschlossen haben, wo sich dann so eine Beutelflasche zusammenzieht, ne, und das Produkt eigentlich immer frisch bleibt. Und da empfehlen wir ja immer sehr unseren E-Viva, den wir ja in Kunststoff oder Edelstahl haben, wo wir dann einen Touchless-Spender haben. Würdest du auch sagen, dass im Grunde so die Verwendung von Touchless-Spendern, eigentlich, weil du vorhin sagtest, so Euro-Spender, diese Steigrohrspender für Desinfektion, findest du super. Aber wenn ich einen Spender habe, wo ich einmal nur die Hand drunter halte und er gibt automatisch die richtige Menge raus, ist das doch eigentlich, wie sagst du mal, Champions League? Ist doch eigentlich noch besser, oder?
Ja, klar. Also je weniger ich Oberflächen berühre, desto weniger kann ich in der Hygiene anrichten.
Ja, genau. Und deswegen ist halt unser E-Viva, ob nun in Edelstahl oder Kunststoff, auch im Moment ein sehr beliebter Spender. Nicht nur für Desinfektion oder Seife, sondern halt auch für unsere Schaumprodukte im Hautschutz. Ne? Weil du sagtest vorhin, es gibt so viele, die Handschuhe anziehen, wahrscheinlich auch, um die Haut irgendwie ein bisschen zu schonen. Ja, wenn die zum Beispiel unseren All-in-One-Foam kennen würden, also einen Hautschutzschaum, der universell schützt, abdruckfrei ist, sogar vor Desinfektionsmitteln irgendwo die Haut schützt, dann bräuchten die das gar nicht, dieses Experiment mit den Handschuhen. Und das zum Beispiel auch in so einem Touchless-Spender zu bekommen, wo du nur die Hand drunter hältst, du kannst eigentlich nichts falsch machen. Der Spender ist wirklich wartungsfrei, das steht ja immer an vielen drin. Aber wenn die, wenn das Produkt den Spender berührt, ist das schon nicht mehr wartungsfrei. Und der wäre dann halt wirklich wartungsfrei, weil der Spender von niemandem angefasst wird und das Produkt nicht berührt. Ne? Also insofern wirklich eine ganz saubere Geschichte. Und was ich ja immer wieder höre, das kennst du vielleicht auch, Stefanie, dass die Leute so ein bisschen Schiss haben bei Touchless-Geschichten, dass sie sagen, ja, brauche ich ja einen Mitarbeiter, der immer hinterher rennt, die Batterien tauschen. Weil in den meisten Fällen sind die batteriebetrieben. Dietmar, kennst du Spender, Touchless-Spender, die leer sind und deswegen kommt nichts raus? Hast du das schon mal festgestellt?
Nee.
Das ist eine Lüge. Hat jeder schon mal. Hat jeder schon mal irgendwie, dass man irgendwo die Hand drunter hält und es kommt nichts mehr raus. Ne? Also das passiert ja schon.
Ja.
Und unser eViva-System hat halt Minimum 120.000 Anwendungen, bevor das erste Mal die Batterien getauscht werden müssen, wenn du vernünftige Batterien verwendest. Ne? So, also insofern glaube ich, kannst du da im Rahmen eines Hygienekonzeptes schon sagen, du kannst da die bestmögliche Variante anbieten und brauchst nicht einen Mitarbeiter, der extra hinterherläuft, permanent Batterien zu tauschen, ne? Weil 120.000 Anwendungen ist schon eine Menge.
Weißt du, warum ich das nicht kenne?
Ja.
Weil ich nur deinen Spender kenne, du Nase.
Gute Antwort, Dietmar.
Ja, was denn? Ne?
Gute Antwort. Es wirkt jetzt so, als wenn wir uns seit 35 Jahren kennen, aber okay. Aber da tendenziell wärst du jetzt bei mir, bei dem, was ich gerade erzählt habe, oder Stefanie?
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn ich daran an Hautschutz denke, manchmal sehe ich, dass dann eine Tube in so einem Pausenraum steht mit Hautschutz oder Hautpflegecreme und die wird dann von allen benutzt. Und wenn man so diesen Deckel aufmacht, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dann sieht man da, also am Niederrhein sagt man Knöß.
Knöß?
Also da sammelt sich alles, ja genau, da sammelt sich all der Schmutz und Rückstände von der Creme und das sieht manchmal echt eklig aus. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das mehrere Mitarbeiter benutzen und sich daraus dann ihre Handcreme nehmen und sich das auf die Hände verteilen, möchte ich nicht wissen, was alles auch schon in der Tube gewachsen ist.
Du hattest da auch im Vorgespräch was Spannendes gesagt, ne? Weil wir machen uns natürlich ja zusammen mit unseren Kunden bei Begehungen und den Konzepterstellungen auch immer die Gedanken, was ist am besten, was ist auch am hygienischsten. Also, dass du zum Beispiel jetzt, sag ich mal, eine Tube für alle nimmst, ist nicht ideal, weil das so viele Leute anfassen. So, und dann denkt man, okay, du hast ein kleines Gewinde. Du nimmst nur das aus der Tube raus, was du wirklich brauchst jetzt für die Anwendung. Der Rest bleibt da drin und Deckel wird zugemacht. Aber du hast dann zum Beispiel gesagt, ja, das, was du rausdrückst, das kommt ja mit Sauerstoff in Berührung und ein kleiner Teil davon wird wieder zurückgezogen in die Tube. Ne?
Genau.
So, das heißt, und das kontaminiert dann theoretisch den Rest da drinnen auch schon von der Tube. Und das fand ich halt auch spannend, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ein gutes Argument, warum man sagt, diese Tuben oder die Gebinde sollten, wenn sie mit Luft in Berührung kommen, möglichst klein sein, damit ich das auch schnell verbrauchen kann.
Genau, also man kommt nicht drum rum, es zieht sich immer ein kleiner Teil wieder in diese Tube zurück.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht ohne. Und da kann man natürlich immer mit Schmutz mit reinnehmen, Bakterien mit reinnehmen.
Genau.
Und da kann dann unter guten Bedingungen auch was in der Tube wachsen und dann für den Nächsten eine Infektionsquelle sein.
Okay, also so eine Tube hinlegen und da alle halbe Jahre mal rangehen oder so würdest du nicht empfehlen.
Genau.
Nee, ich auch nicht. Und wir empfehlen deswegen immer ein sehr gut ausgewogenes Konzept, ob du jetzt welches Produkt du im Spender anbietest, in welcher Spender ist die große Frage. Ja, will ich halt einen manuellen, den ich anfassen muss? Will ich eine Hand runterhalten, damit ich gar nichts mehr berühre? Will jemand oder soll ich jemandem eine Tube direkt geben, wenn der sie für sich persönlich nutzt an seinem Arbeitsplatz? Weil du musst ja Hautschutz mehrfach täglich erneuern. Das heißt also, normalerweise kann ja so eine 100 Milliliter Tube auch nicht so ewig halten. So, und dass man sich darum halt Gedanken macht, ja, nutzt der Mitarbeiter das Produkt mehrfach täglich, er alleine an dem Arbeitsplatz, macht es dann Sinn, dass er eine Tube hat, biete ich trotzdem Spender an mit dem entsprechenden Produkt, dass alle Zugriff haben auf den Hautschutz. Also das alles, wie wir gerade ja merken, ist auch Teil eines Hygienekonzeptes im Grunde.
Genau, und darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, wie gestalte ich das, kriegt jeder eine, machen wir eine Sammeltube, machen wir einen Spender. Also das ist natürlich ein wichtiger Teil von einem Hygienekonzept.
Genau, also da arbeiten wir sozusagen Hand in Hand, ne? Weil ich da ja mir ganz ähnliche Gedanken mache im Rahmen einer Begehung bei unseren Kunden, wie du es jetzt auch machst im Grunde. Ne?
Genau.
Also unsere Arbeit greift da ineinander, ist das nicht schön?
Ja, weil du hast einfach ganz viele Lösungen für ganz viele Fragen, die ich vor diesem Podcast noch nicht hatte. Ja.
Ich würde gerne noch, Stefanie, mit dir einmal kurz über das Thema Hautschutz, ausbleibender Hautschutz und das Infektionsrisiko zu sprechen kommen. Weil das finde ich auch sehr, sehr spannend und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Also du weißt, wir kommen aus der Ecke Hautschutz. Für uns ist das super wichtig, dass die Mitarbeiter sich die Hände schützen. Ne? Die Berufserkrankung Nummer 1 sind Hauterkrankungen. Da kommen wir übrigens im nächsten Podcast drauf zu sprechen nochmal speziell. So, und wenn ich jetzt mich nicht um meine Haut kümmere, keinen Hautschutz anwende und auch bei der Hautpflege nicht so gründlich bin, mir vielleicht aggressiv die Hände reinige mit Bürsten und was weiß ich allem, dann schädige ich meine Haut so weit, dass sie auch anfälliger für Bakterien und Keime wird. Stimmt das so oder ist das gefährliches Halbwissen?
Das ist richtig. Also einmal haben wir das Problem, dass die Haut natürlich rissig und empfindlich wird. Dann nutzt der Mitarbeiter weniger Desinfektionsmittel, weil es einfach brennt,
klar,
wenn man Wunden an den Händen hat. Und dann kann ich mir natürlich nicht die Bakterien und Viren von den Händen runterhalten. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass wenn ich wirklich Risse in der Haut habe, dass es einfach eine Eintrittspforte für Bakterien und Viren sein kann, einfach durch diese Schutzschicht Haut in diesen Körper zu gelangen.
Okay, also auch aus hygienischer Sicht ist es super sinnvoll, sich die Haut gesund zu erhalten mit Hautschutz und Hautpflege. Also auch aus deiner Sicht heraus. Genau. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich würde gerne noch ein letztes Thema vielleicht mit dir einmal ansprechen, weil es mir hier auch drin stand. Weil da gibt es auch viel Unwissenheit, glaube ich, in dem Bereich oder so Halbwissen, was das Abtrocknen angeht. Weil bei uns geht es ja sehr um den Waschraum. Ne? Und in der Firma meines Vaters, ich habe ja mal erzählt, ich bin gelernter Tischler im elterlichen Betrieb, so, und bei uns hing im WC ein Handtuch für alle. So, also so wirklich noch so, keine Ahnung, was ist das, Baumwolle oder so, ein Baumwollhandtuch. Magst du bestimmt auch sehr gerne sowas, oder Stefanie? So ein Gemeinschaftshandtuch? Ja.
Das ist das Beste, was man machen kann.
Ist es nicht. Ne?
Baumwollhandtuch für alle geht natürlich gar nicht. Also ja. Da ist auch wieder die Frage, was habe ich noch nach dem Händewaschen an den Händen und treibt das in das Handtuch und die Nächsten nach mir kriegen das dann auch auf ihre Hände wieder drauf, die sie gerade ordentlich gewaschen haben. Dann gibt es ja noch diese Lufttrockner.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Meine auch.
Da bin ich gar kein Fan von.
Okay, warum nicht?
Aus hygienischer Sicht einmal, hast du dir die mal angeguckt, wie die aussehen von innen? Ich meine jetzt die Dinger, wo du deine Hände reinsteckst.
Ja, die sind zu den Seiten offen irgendwie, ne?
Ekelhaft.
Innen ist immer so Mocke.
Was sich da unten sammelt.
Ja. Wie heißt das nochmal bei euch? Obwohl, nee, das ist was anderes, ne?
Das sind, also man nennt sie oft Luftjet-Trockner.
Ah, nein, ich meinte diese Ploppen, die an der Tube bleiben, aber das ist ja was anderes.
Er meint den Dreck im Handtrockner. Genau.
Ja, aber das heißt, das ist was anderes, ne? Als das, was da im Lufttrockner unten drin liegen bleibt, ja, okay.
Genau, einmal ist das ein wichtiges Thema. Also da liegt ja alles an Schmutz und Bakterien drin, was man sich hier vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Studien, die sich das natürlich angeguckt haben. Und bei diesem Jet-Lufttrockner ist die Keimbelastung die Luftkeimbelastung um diesen Trockner 27 Mal höher als die beim Papiertuchspender. Also das ist enorm, wie viele Keime da sind, auch in einem Umkreis von 1 Meter Entfernung.
Also
da wird also alles verwirbelt.
Das wird einfach durch den Waschraum geschossen.
Das ist also nicht nur uncool, das selber zu nutzen, sondern wenn ich daneben stehe und darauf warte, dass ich auch dran bin, ist es auch nicht schön.
Richtig, genau. Das kannst du alles theoretisch mit einatmen.
Okay, also ich hatte gestern in deinem Hotel die Wahl.
Ja.
Weil die hatten einmal Papiertücher und dann aus dem Spender und auch so eine Luftkanone. Und weil ich das schon vorher wusste, dass die Dinger die Keime durch die Gegend schießen, habe ich dann ganz bewusst das Papiertuch genommen.
Ja, aber du stehst ja im Raum und wenn einer kommt, der.
Ja, ich hatte das Glück, dass da keiner stand, aber wirklich so, wenn du die Wahl zwischen beiden hast, dann nimm das einmal Papiertuch.
Ja. Dann sagen wir unseren Kunden lieber, wenn sie darüber nachdenken, die Waschräume neu zu machen, bitte die eher nicht in Frage kommen lassen, ne? Diese lieber ausblenden, diese Lufttrockner.
Und Opas Baumwollhandtuch entsorgen.
Baumwollhandtücher brauchen wir auch nicht mehr. Dann gibt es ja diese Z-Falltücher, das kennen wir ja, ne, die man so unten rauszieht. Ich glaube, ist schon besser. Aber da sieht man halt oft, dass das Rausziehen und das Nachfüllen scheinbar ein Problem ist, ne? Dass dann zu viel auf einmal entnommen wird. Dann liegen Berge vom Papier auf Ablagen. Und was dann auch wieder nicht der Hygiene irgendwie hilft, glaube ich, ist, dass da viel von diesem Papier dann auf dem Boden rumliegt, nicht ordentlich gereinigt werden kann oder gewischt werden kann. Also das ist auch keine schöne, saubere Geschichte, ne? So Z-Falttücher oder so, ne?
Ja, also da müssen die schon wirklich sehr gut sein, dass immer nur ein Tuch mit rauskommt. Oft werden diese Spende auch so voll gestopft, dass dann, wie du sagst, dann so eine ganze Handvoll an Tüchern rauskommt. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass dann zu viel rauskommt, dass ich mit der Hand da reingreife.
Genau,
dann
berühre ich ja auch wieder den Spender vielleicht, ne? Und die anderen Tücher, die ich gar nicht nutze, weil ich halt irgendwo drin suchen muss nach dem nächsten Tuch, ne?
Genau.
Also wir verwenden ja solche Papierrollentücher, ne, wo halt mit dem Sensor ein Tuch nachkommt. Also du berührst auch immer nur das Tuch, das du dann auch benutzt. Ich glaube, das ist dann schon eine ganz vernünftige Lösung wahrscheinlich, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall hygienischer, wenn man es nicht berühren muss und immer nur ein Tuch kommt.
Und umweltfreundlich, ne? Weil wir ein bisschen Papier sparen und Kosten sparen auch noch.
Ja.
Ja, super cool. Ja,
genau.
Alles klar. Also ich fand das bis hierhin sehr spannend. Wie sieht es bei dir aus, Dietmar?
Ist halt kein Podcast, zu dem man was essen sollte, parallel, ne? Aber
ist ja zum Glück heute.
Danach hat man auch was für seine Gesundheit getan oder für sein Wohlempfinden, aber während des Podcasts empfehle ich nicht zu essen. Und wer das bis jetzt gemacht hat, schade, die Warnung kam jetzt relativ spät.
Der rennt gleich sich die Hände waschen einmal.
Nee, sehr, sehr cool.
Ja, richtig
absolut
spannend.
Absolut, Stefanie. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Das war sehr, sehr cool.
Stefanie, also wir haben ja schon gesagt, es könnte gut sein, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Vielleicht sogar in Zusammenarbeit irgendwo, ne? Das, weil wir ja wirklich thematisch so nah beieinander sind irgendwie, gerade was die Hautgesundheit und Hygiene angeht. Sag doch nochmal kurz, wer sich jetzt denkt, Mensch, die Frau Feldkamp, das ist aber eine nette und die hat ja wirklich Ahnung. Wie kann man dich irgendwie kontaktieren, um dich mal um Rat zu fragen?
Ja, die Website ist ganz einfach, hygiene-feldkamp.de.
Super.
Da gibt es dann auch ein Kontaktformular und da kann man dich super erreichen. Oder Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind auch da.
Super. Kann ich nur empfehlen. Sehr freundlich, sehr netter, sehr kompetenter Kontakt. Vielen Dank nochmal, Stefanie, fürs Mitmachen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Und ich hoffe, wir sehen, hören uns bald mal wieder.
Habt eine gute Zeit. Hat sehr Spaß gemacht.
Danke.
Danke. Tschüss. Tschüss, Stefanie.
Tschüss.
Ja, Stefanie Feldkamp, mächtig abgeliefert.
Ne? Super.
Ich hab's ja gesagt, dann besser nichts essen.
Nein, super sympathisch, kompetent, hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte ja im Vorgespräch schon gemerkt, dass sie auch für das Thema, wie du immer so schön sagst, für das Thema brennt. Also das ist, die hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ne? Und
absolut.
Toll. Deswegen kann ich, was ich vorhin schon so kurz gesagt habe, mir durchaus echt vorstellen, dass wir mit ihr nochmal zusammenarbeiten. Ne, also jetzt im Rahmen des Podcasts oder ich allgemein bei vielleicht der einen oder anderen Konzepterstellung bei unseren Kunden, weil die nochmal einen ganz anderen Input dazu gibt irgendwie, ne? Weil was so Viren oder Keimbelastung angeht oder so, da bin ich, wie ich ja schon sagte, nicht der Experte, aber das spielt natürlich eine große Rolle.
Aber ich finde das spannend, dass sie hat halt sie geht da lang und sie hat so eine Anforderung. Und du kannst halt viele von ihren Anforderungen über ein Produkt, über eine Lösung auch erfüllen.
Ja.
Und das hat man ja auch gehört, wie sich das so ganz natürlich ergänzt.
Ja.
Auch wenn man vielleicht der ein oder andere auf den ersten Blick sagt, wieso gehört das zusammen? Nach diesem Gespräch wissen wir, es gehört zusammen.
Exakt, genau. Ja, also super cool. Mir hat es auch richtig doll Spaß gemacht. Auch nochmal einen schönen Dank an die Stefanie Feldkamp. Vielleicht hören wir sie ja hier auch im Podcast nochmal wieder. Das ist auch möglich.
Auch das, ne? Würde uns freuen.
So tolle Experten, die halten wir uns warm.
Auf jeden Fall.
Das ist ja klar. Ja, ansonsten wollte ich noch abschließend sagen, bevor du das schon wieder beendest und ich nochmal reingrätschen muss mit meinem Columbo-Move.
Ich habe da noch was.
Ja, genau. Sage ich es, bevor du irgendwas sagen kannst. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass jetzt jeder, der das hört und denkt, Mensch, ja, so eine Unterstützung bei dem ganzen Thema, wie sieht so ein Konzept eigentlich aus? Nicht nur, was die Hygiene angeht, ne, da stellen wir natürlich auch gerne einen Kontakt her, aber auch, was ne, das Hautschutzkonzept angeht. Wo platziere ich Desinfektionsprodukte? Ne? Was wir ja auch, worüber wir gesprochen hatten. Was macht denn Sinn und was macht keinen Sinn? Fühle ich mich vielleicht ein bisschen überfordert, das alleine jetzt zu machen? Melden Sie sich bei uns. Die Herwe hilft Ihnen da wirklich gerne. Wir machen auch erstmal unverbindlich für Sie eine Analyse, was passiert da eigentlich im Unternehmen, welche Belastung gibt es, welche auch hygienischen Belastungen vielleicht und welche Belastung haben vor allem die Hände der Mitarbeiter. Und dann gucken wir, wie gehen wir am besten vor, am hygienischsten und am hautfreundlichsten. Also einfach bitte den Herwe-Kollegen, den Herwe-Mitarbeiter da anfragen, der hilft sehr, sehr gerne weiter in Form von Analysen und Begehungen. Und dann schauen wir, was wir für Sie da tun können, in jedem Fall.
Also ich kann jetzt wirklich sagen, das war Haut mal laut, Episode 3.
Ja, was passiert in Folge 4?
Willst du noch reingrätschen?
Habe ich nicht gesagt.
Ja komm, sag es. Worum geht's in 4?
Ja, wir teasern ja an, ne? Wobei ich ja auch schon eine Stimme immer hatte, die, ihr nehmt die Spannung raus oder so, aber das haben wir nun mal.
Nee, musst doch wissen, wie es weitergeht.
Wir bauen Spannung auf, ne? Weil in Folge 4 haben wir nämlich auch einen richtigen Experten. Betriebsmediziner, der uns was über Hauterkrankungen, die Entstehung und Behandlung und Vermeidung erzählt. Also sehr, sehr spannend. Unbedingt wieder einschalten.
Und bestimmt auch in der üblichen Länge.
Ich glaube, daran kommen wir einfach nicht vorbei. Ne? Aber wir sind nicht Haut mal lang, sondern es bleibt Haut mal laut. Ihr hört Haut mal laut, den Herwe-Podcast.
Episode 3, komm, ich mach den Abspann. Ruben Schwarz und Dietmar Black am Mikro. Gast und Expertin war Stefanie Feldkamp. Idee und Realisation, Blackworks, Dietmar Black für die Herwe GmbH. Postproduktion Stefan Winter von Media Winter in Berlin. Grüße an den Stefan und ja, freut euch auf Episode 4. Wir hören uns in 4 Wochen.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.